Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
Mein Name ist Christopher Rauen.
Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und auch dabei ein wenig über den Tellerrand hinausblicken.
Und heute gehen wir in ein Führungsthema, warum nett sein alleine nicht reicht. Zwischen Klarheit und Souveränität. Oder irgendwie, kann man es netter formulieren, Christopher?
Tja, du weißt ja, nett ist ja die kleine Schwester von Punkt, Punkt, Punkt. Nett sein reicht tatsächlich nicht. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für Führungskräfte, sondern das gilt für ganz viele Situationen im Leben, wo Menschen einfach auch regelmäßig die Erfahrung machen, wenn du nur nett bist, dann wird einem das häufig auch als Schwäche ausgelegt. Und machen wir uns nichts vor, das wird ausgenutzt. Das heißt, nett sein ist natürlich erstrebenswert. Ich glaube, wir haben beide auch kein Problem damit, dass es gut ist, nett zu sein. Aber man sollte eben auf der anderen Seite nicht so naiv sein, zu glauben, dass das ausreichen würde. Denn wir leben halt in einer Welt mit vielen unterschiedlichen Menschen. Da gibt es gute Menschen, da gibt es weniger gute Menschen, da gibt es sehr nette Menschen. Da gibt es aber auch ganz wenig, weniger nette Menschen. Und damit müssen wir uns halt auseinandersetzen. Und wir wissen ja alle die Erfahrung, wenn jemand nett ist und jemand anderes ist es nicht, ja, was passiert denn in der Dynamik? Das wird nicht einfach werden. Ne? Also die weniger netten Menschen werden jetzt nicht einfach dadurch nett, dass sie mit angenehmeren Leuten zu tun haben. Da appelliere ich immer so ein bisschen an das Thema Realismus, also zu schauen, was braucht es jetzt insbesondere in Führungssituationen, aber auch durchaus exemplarisch anwendbar in anderen Situationen. Wenn man eigentlich nett sein möchte, aber man merkt, das wird nicht honoriert.
Ja, und ich mach mal, du hast das gerade so schön gemacht, so einerseits, andererseits. Ne? Ich mach mal so eine Dimension auf, die ich tatsächlich auch wirklich gerne im Coaching nutze. Also wenn Sie sich selbst mal reflektieren in Ihrer Führungsrolle, in Ihrer Leadership-Kompetenz und wir tun mal so auf der einen Seite läge die Dimension Klarheit, Deutlichkeit, Konsequenz, nennen wir es mal irgendwie so, und auf der anderen Seite vielleicht Zugewandtheit, Freundlichkeit und nennen wir es mal Nettigkeit. Und erstmal für sich zu justieren, wo bin ich denn gerade? Also wo ist vielleicht meine Homebase? Weil ich eins immer wieder erlebe, dass viele Führungskräfte sehr stark getrieben sind, aus dem Motiv heraus anerkannt zu werden oder vielleicht gemocht zu werden. Viele beschreiben, na, eigentlich bin ich harmoniesüchtig. Und da glaube ich tatsächlich, dass Führung und Harmoniesucht zumindest nicht die ideale Kombination darstellen. Ich brauche sozusagen die Kompetenz zur Flexibilität, also auf der einen Seite sehr zugewandt zu sein, nennen wir mal als Synonym nett, also mich um andere zu bemühen, auch vielleicht ein freundliches Wesen zu haben, offenes Wesen, kooperatives Miteinander zu gestalten, auf der anderen Seite aber auch sehr deutlich zu sein in meinen Erwartungen, sehr deutlich zu sein auch in Grenzsetzungen.
Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, Grenzen zu setzen. Dass es auch wichtig ist, klare Regeln zu setzen, also transparente Regeln, an die man sich natürlich gerade als Führungskraft erstmal selber hält. Ansonsten hat man ein Problem mit dem Thema Glaubwürdigkeit und dann sind wir auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Aber bleiben wir mal bei dem Thema nett. Natürlich kann man nett sein und verbindlich. Das ist ja gar kein Widerspruch. Aber manche Menschen verwechseln halt in ihrem Bedürfnis nach Harmonie, du hast ja eben schon das Thema Harmoniesucht angesprochen, dass sie dann vielleicht Abstriche machen müssten, was das Thema Harmonie anbelangt, wenn sie einfach mehr Verbindlichkeit reinbringen. Und das ist so das Hauptthema, was ich auch in meiner Arbeit wahrnehme, warum es an Verbindlichkeit halt mangelt. Da ist das Bedürfnis nach Harmonie und das kann man doch nicht machen. Und wie könnte das ankommen? Dann doch immer ein bisschen zu groß. Und dann geht die Verbindlichkeit verloren. Und wenn das passiert und jemand nett ist, ja, dann wissen wir, das kann gut gehen, aber es wird auch immer jemanden geben, der das ausnutzt. Und dieser Person, dieser Mensch, der hat dann natürlich auch leider eine Vorbildfunktion für andere. Und dann kann das ganz schnell passieren, dass das dann wegerodiert und dass dann eben das Bedürfnis nach Harmonie, das Bedürfnis nach Nettigkeit dazu führt, dass, wie es so schön heißt, die Mäuse auf dem Klavier tanzen. Das ist natürlich nur eine Analogie und sie soll deutlich machen, dass wir Verbindlichkeit brauchen, nicht um jetzt den harten Hund herauszulassen, sondern dass eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen Menschen, das können wir im Großen wie im Kleinen, immer bestimmten Regeln folgt. Und wenn jeder macht, was er will und alles egal ist, dann herrscht natürlich Chaos. Also da wissen wir halt auch, regelbasierte Zusammenarbeit ist wichtig, im Großen wie im Kleinen, weil nur so kann Verlässlichkeit entstehen. Man weiß, was man zu erwarten hat. Und nur wenn so eine Verlässlichkeit wiederum da ist, dann haben wir die Grundlage für Vertrauen. Und ohne Vertrauen zu führen, ist faktisch unmöglich.
Und dadurch entsteht wiederum Sicherheit, Orientierung und Klarheit. Und ich finde diesen Begriff, den will ich nochmal aufgreifen, gedeihliche Zusammenarbeit so schön. Weil wir erleben, oder ich erlebe das zumindest oft, dass wir gerade so in so einer Diskussion drin stecken in vielen Firmen. Wir müssen ja sozusagen unbedingt auf einer Ebene sein, wir müssen sehr kooperativ sein, wir haben Konzepte von New Work etc. Alles Konzepte, denen ich übrigens sehr zugewandt bin. Und dennoch bin ich sehr überzeugt von, und das eint uns, glaube ich, auch sehr, Christopher, dass es eben ohne das eine nicht das andere gibt. Also ohne die Klarheit gibt es eben nicht die Dimension von Zugewandtheit. Und ich mache mir das immer an das ganz Simplen deutlich. Nehmen wir mal Straßenverkehr. Also tun wir mal so, ich sehe es ein, dass ich 30 km/h in einer bestimmten Zone fahre, weil da irgendwie ein Altenheim ist, eine Schule, was auch immer. So. Dennoch wird es immer wieder Menschen geben, die ohne die Kenntnisnahme, dass es auch Polizei gibt und vielleicht Geschwindigkeitskontrollen, da mit 60 lang brettern. Das heißt, nur der Appell an kooperative Beziehungsmuster scheint zu kurz zu greifen. Ich brauche auch immer eine Instanz, die auch deutlich machen kann, und das genau ist die Grenze, die du jetzt erreicht hast. Und das genau ist eben ein Muster, was ich in mir aktivieren kann, was ich als nicht mehr nett beschreibe.
Ja, wobei wir jetzt auf eine Sache natürlich ganz genau Acht geben müssen. Ist jetzt das Gegenteil von nett der richtige Weg? Und da sage ich, nee, das ist auch falsch. Ne? Also weil wir erleben ja teilweise auch so einen Rebounce, dass jetzt alles in die andere Richtung wieder läuft. Vorher war man auf Harmonie und aus Ausgleich bedacht. Jetzt auf einmal geben viele dann wieder den harten Hund, ja, und wollen jetzt wieder hart durchgreifen. Und es gibt ja auch so eine Sehnsucht nach der harten Hand, nach der starken Faust. Da muss man halt sagen, nee, von einem Extrem ins andere fallen ist jetzt auch keine Lösung, sondern wir plädieren ja immer für eine gewisse Balance. Das heißt, es geht nicht darum, dass man nicht nett ist, ja, sondern es geht halt darum zu erkennen, man kann nett bleiben und man sollte es auch, wenn du mich persönlich fragst, weil es einfach vieles erleichtert. Aber das geht nicht ohne Regeln und es geht eben nicht ohne die Verbindlichkeit, wie du es gerade gesagt hast. Und Regeln, die kann man nicht einfach nur aufstellen, sondern Regeln, die müssen überprüft werden und ganz wichtig, Regelverstöße müssen möglichst sichtbar auch geahndet werden. Denn wenn das nicht passiert, dann haben wir wieder diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, dann gibt es zu viele Raser sozusagen vor der Schule. Deswegen muss dann halt ab und zu mal kontrolliert werden. Und so ist es halt auch, das macht man nicht aus Misstrauen. Viele Menschen rasen ja auch deswegen nicht aus böser Absicht, sondern die haben das Schild nicht gesehen. Ja, oder sie glauben, dass sie einen Grund haben, der jetzt wichtiger ist als die Ordnung am Straßenverkehr. Und das gibt's im übertragenen Sinne ja auch immer. Das heißt, Menschen müssen das nicht aus böser Absicht heraus machen. Manchmal machen sie es aus Unwissenheit heraus, manchmal machen sie es aus Druck heraus. Und trotzdem ist es immer wieder die Aufgabe in der Führung, dafür zu sorgen, dass es Regeln gibt, an die sich alle zu halten haben. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn man über regelbasierte Ordnung halt nachdenkt. In dem Moment, wo es Ausnahmen gibt und die nicht gut begründet werden können, natürlich gibt es immer Gründe für Ausnahmen, aber sie müssen gut begründet werden, da herrscht dann auch wieder ganz schnell Willkür. Ne? Wenn jeder macht, was er halt will und wenn jeder eine Ausnahme für sich erfindet oder wenn Ausnahmen zur Regel werden, dann hat man halt wieder das gleiche Problem, nämlich keine Ordnung, somit keine Orientierung und das lässt das Vertrauen erodieren. Dann sind wir halt wieder bei dem Punkt, den wir eben hatten. Also von einem Extrem ins andere fallen ist jetzt auch nicht die Lösung. Deswegen ich immer sage, ja, natürlich kann man ruhig nett sein. Es spricht überhaupt nichts dagegen, das zu tun. Aber man sollte nicht naiv dabei sein, wenn man nett ist.
Im Grunde geht es ja um in Beziehung gehen und Beziehung, finde ich, hat auch viel mit Bezugspunkten zu tun. Also was ist der Bezugspunkt, auf den sich meine Mitarbeitenden, meine Kolleginnen und Kollegen auch verlassen können? Also ich beziehe mich auf etwas und da sind wir bei Regeln und wir machen es mal so ganz praktisch im Coaching. Das eine ist, wir haben ja schon so diese innere Balance, diese innere Justierung angesprochen und das andere wäre auch auf eine eigene Organisation zu blicken und sich mal der Frage zu stellen, was ist eigentlich bei mir im Laden, wie wir immer so schön sagen, geregelt? Und welche Regeln sind funktional, welche sind dysfunktional, also welche unterstützen aktuelle Zielrichtung, welche blockieren die eher, welche sind aufgeschrieben und welche sind vielleicht eher informell? Und wie gehe ich damit um, kluge Regeln gemeinsam zu entwickeln? Was ist mir aber in der Führungsverantwortung auch einfach wichtig? Und das kann eine ganz einfache, simple Regel sein. Sie kennen das alle im Treppenhaus. Rennen wir im Treppenhaus oder fassen wir uns am Treppengeländer fest? Und jetzt kann man darüber lachen. Man kann auch sagen, naja, wenn es mal einen schweren Unfall gab, ist auf einmal klar, warum es eine sinnvolle, sicherheitsorientierte Regel gibt, an die sich dann aber auch übrigens wieder die Führung halten muss. Ich erlebe das immer wieder, gerade wenn Vorstände in Produktionsunternehmen durch die Gegend gehen, halten die sich selbst an die Sicherheitsbestimmung. Also setzen die einen Helm auf, haben die Ohrschutz und haben die Sicherheitsschuhe oder sagen die, hey, ich bin Vorstand, ich bin einfach unverwundbar. Und noch besser, traut sich ein Produktionsleiter oder vielleicht sogar ein Produktionsmitarbeiter den Vorstand an einen Regelbruch zu erinnern. Und dann haben sie Kultur, die nicht nur nett ist, sondern hilfreich miteinander.
Die Frage ist, wie würde dieses Gedankenexperiment weiter verlaufen? Da hätte ich auch Fantasien anzubieten. Wir wissen ja dann letzten Endes, macht etwas mit Menschen. Es wäre wünschenswert, wenn es so wäre, wie du es gesagt hast. Aber auch da gilt, was ich gerade gesagt habe, seien wir nicht naiv. Natürlich gibt es immer Regelbrüche. Und die Frage ist nicht, ob es die gibt oder nicht. Es gibt Regelbrüche, wie gesagt, gar nicht unbedingt aus böser Absicht, sondern es gibt Regelbrüche, weil wir Menschen sind, weil wir Fehler machen, weil wir alle Fehler machen. Das ist nicht zu vermeiden. Die Frage ist nicht, ob es Regelbrüche gibt, die gibt's. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und wie konsequent wir damit umgehen und wie wir dafür Sorge tragen, das auf einem erträglichen Level zu halten. Weil auch die Illusion, dass man das auf Null zurückführen könnte, möchte ich hier mal bewusst nehmen. Das ist schlicht und ergreifend nicht machbar. Da kann man so nett sein, wie man will. Da kann man so streng sein, wie man will. Da kann man so regelbasiert sein, wie man will. Das ist ein stetes sich Bemühen. Aber das ist ein Zustand, den man sozusagen nie erreicht, der Idealzustand. Das ist ein Zustand, an dem man sich orientiert. Und das finde ich halt auch wichtig, nicht immer gleich ins Moralisieren zu kommen an so einer Stelle, sondern sich zu sagen, ja, wo Menschen zusammenarbeiten, passieren Fehler. Egal, ob das jetzt Mitarbeiter oder Vorstände sind, alle machen Fehler. Die Frage ist, wie gehen wir damit halt um? Und wie gelingt es uns letzten Endes, zu einer Form von Zusammenarbeit zu finden, die uns verschleißfrei oder möglichst verschleißarm, so möchte ich es mal formulieren, produktiv macht. Und wenn uns das dann noch gelingt, in eine Kultur zu überführen, wo man gerne zur Arbeit geht, wo man gerne morgens hinfährt und sich nicht denkt, oh mein Gott, warum tue ich mir das an? Wenn ich nicht so viel Geld dafür bekäme, würde ich zu Hause bleiben. Dann haben wir halt relativ viel erreicht. Das sind vermutlich auch nicht nur für mich gute Orientierungspunkte, sondern hoffentlich auch für viele andere Menschen. Nichtsdestotrotz wissen wir ja, es sieht an vielen Stellen anders aus. Wie viele Menschen gibt es, die sich jeden Morgen zur Arbeit schleppen und sich denken, eigentlich habe ich innerlich gekündigt und ich mache das nur, weil ich es muss, weil ich meine Rechnung bezahlen muss, weil ich Dinge abzubezahlen habe, weil ich Verpflichtungen eingegangen bin. Und vielleicht auch, weil ich Angst davor habe, was passiert, wenn ich was Neues machen würde. Ja, das sind natürlich auch Punkte, die nicht so selten sind, wenn man sich so entsprechende Statistiken halt anschaut, was so Mitarbeiterzufriedenheit anbelangt. Ja, dann versuchen Führungskräfte dann häufig wieder nett zu sein, um für eine bessere Stimmung zu sorgen. Da haben wir dann so Stromberg-ähnliche Effekte, dass die Leute dann umso mehr nett sein wollen und gute Laune verbreiten wollen und damit allen noch mehr auf die Nerven gehen. Kennst du solche Situationen?
Ja, also sehr lebendig. Ich habe gerade auch nochmal gedacht, also wir leben ja durchaus auch in so einer Ausschnittswelt. Und wenn wir gucken, wie viele Mitarbeitende, wie viele Menschen wirklich unter Arbeitsbedingungen, ich sag mal, wo es leiden, dass sie sich auch nochmal zu vergegenwärtigen. Und gerade nochmal so bei dem Thema, kenne ich das? Ja, also ich finde gerade so, das finde ich am schlimmsten, um ehrlich zu sein, jetzt mache ich es doch wertend, wenn Vorgesetzte, männlich oder weiblich, das wirklich so künstlich reinbringen und sagen, ich bin eigentlich der Clown der Gruppe. Ich muss für gute Stimmung sorgen, ich muss da morgens hingehen, ich muss motivieren, ich muss Hallo sagen. So. Und ich glaube, dass es viel, viel bedeutsamer ist, einen Weg zu finden, echt zu sein, und zwar rollenbewusst echt. Also Authentizität ist ja nicht ein großer Wert an und für sich, sondern ich bin einschätzbar, ich bin nahbar in einer Art, wie es für mich eben stimmig ist. Ich kenne Führungskräfte, die reden mit ihren Mitarbeitenden, ich mache es nicht überzeichnet, so wenig wie möglich. Aber wenn die mit denen Kontakt haben, sind die sehr klar im Erwartungsmanagement, die sind aber auch sehr klar im Angebot von Unterstützung. Und ich kenne die ich die Quatschdenker nenne, die laufen durch den Betrieb. Du hast das Gefühl, die sind immer fröhlich, immer gut gelaunt. Und genau wie du es auch beschreibst, da verdrehen die Mitarbeitenden die Augen. Sondern es geht um Miteinander, es geht um vernünftiges Miteinander, es geht um Orientierung. Und ich komme nochmal auf den einen Punkt zurück, es geht darum, dass ich als Führungskraft nicht alleinig verführbar sein sollte durch die Rückkopplung meiner Mitarbeitenden. Sondern es wird Situationen geben, wo ich auch sogar gegen das Interesse der einzelnen Mitarbeitenden zum Wohl des Ganzen handeln muss. Das sind die bittersten Situationen, aber auch das ist Führung. Und nochmal, es geht jetzt nicht darum, dem autoritären Führungsstil oder überhaupt autoritären Mustern und Verhaltensweisen hier wieder den Teppich auszurollen, sondern es geht darum, unnaiv, also so Entnaivität, um mal so ein Kunstwort reinzunehmen. Das ist unser Ansinnen gerade.
Oder schlicht und ergreifend realistisch. Ne? Und realistisch bedeutet eben, Fehler mit einzubeziehen, weil sie, wie gesagt, sowieso unvermeidbar sind. Und davon auszugehen, dass Regeln halt gebrochen werden und dass Nettigkeit gewertschätzt, aber auch ausgenutzt wird. All das gehört zum Realismus halt mit dazu. Deswegen brauchen wir eine gute Beobachtung, damit wir das halt auch sehen, weil manche Führungskräfte neigen zur Blasenbildung. Ja, und wenn ich in meiner eigenen Blase lebe, in der ich nur noch das sehe, was ich gerne sehen möchte, im Guten wie im Schlechten, dann kriege ich natürlich bestimmte Dinge nicht mehr mit. Und zu einem gesunden Realismus gehört es eben auch, sich jenseits seiner üblichen Blase zu bewegen, aus der Echokammer mal rauszukommen und sich die Dinge halt anzuhören, anzuschauen, anzusehen, wie sie von anderen erlebt werden. Das ist ja ein Kernproblem, was wir immer wieder erleben, dass Führungskräfte entkoppelt sind von ihrem System und eine Vorstellung davon haben, wie es halt sei. Und das entspricht aber nicht unbedingt der Wahrnehmung der Mitarbeitenden. Und Realität ist letzten Endes das, was man gemeinsam teilt an Wahrnehmungen und an Schlussfolgerungen daraus. Ja, und wenn wir da nicht auf einen Konsens kommen, dann bewegen wir uns in unterschiedlichen Welten. Das kann funktionieren, das kann aber auch ganz böse enden. Und deswegen sage ich immer, ja, also konstruktivistisch gesehen ist das mit der Realität so eine Geschichte. Aber am Ende müssen wir zusammenarbeiten und da müssen wir schon die Lebenswelt teilen und auch die Schlussfolgerungen, wie wir da miteinander umgehen, das sollten wir auch schon teilen. Ansonsten wird es nichts mit einer gedeihlichen Zusammenarbeit. Und deswegen sage ich immer auch, auf die Echokammern achten, auf die Blase halt achten, darauf achten, auf meine eigene Wahrnehmung. Höre ich und sehe ich vielleicht nur noch das, was ich halt will? Und das kann dazu führen, dass ich zu nett werde. Das kann vor allen Dingen aber dazu führen, dass ich bestimmte Dinge nicht mehr sehe. Und das ist der Weg ins unrealistische Denken. Ja, und das ist, muss man ja sehen, das passiert relativ häufig. Häufig merkt man es natürlich erst im Nachhinein, dass man sagt, gut, das war ein strategischer Fehler, da haben wir uns vielleicht abhängig gemacht, sehen wir jetzt ja auch in der ganz großen Politik. Man hat halt gedacht, das geht immer so weiter, das läuft jahrelang so gut. wir brauchen bestimmte Dinge gar nicht mehr. Jetzt stellen wir fest, oh, nee, wir brauchen das doch. Infrastruktur verrottet, wer hätte das gedacht? Was für eine Überraschung. Ne? Ich dachte, man kann das einfach alles kaputt sparen und kommt damit durch. Nee, hat dann doch nicht geklappt, wird jetzt richtig teuer. Kostet jetzt halt alles das Doppelte und Dreifache und funktionieren tut es eine gewisse Zeit lang halt auch nicht. Wundervoll. Das meine ich mit Fehler. Am Ende sind die nicht zu vermeiden. Aber was wir schon vermeiden können, ist, dass wir uns zu sehr in einer Echokammer, in einer Blase befinden, wo wir nur noch das sehen, was wir gerne sehen wollen. Und wo wir vielleicht viele Signale übersehen. Und die Signale, die mahnenden Signale, wenn du mich fragst, die sind immer da. Sie werden halt häufig nur nicht gehört und nicht gesehen.
Teile ich sehr. Also ich bin auch fest von überzeugt, wir brauchen Feedbacksysteme. Und da bin ich auch ein großer Verfechter, dass wir als Coaches auch einen Blick haben für organisationale Feedbackprozesse. Das kann sein, dass ich ankoppel an ein 360-Grad-Feedback. Das kann sein, dass wir Mitarbeiterbefragungen durchführen. Das kann aber auch sein, jetzt kommen wir nochmal einmal zum Coach, also der Coach als Resonanzkörper, bin ich als Coach selbst in der Nettigkeitsfalle? Spreche ich sozusagen eher für den Klienten oder spreche ich auch manchmal eine Spiegelung aus, die sich vielleicht der ein oder andere nicht mehr getraut? Bin ich sozusagen auch ausreichend Reibungsfläche, konfrontativ genug, ohne verletzend zu werden? Und das ist sicherlich auch ein Teil des Professionsbestecks, aber auch der Professionshaltung als Coach, ausreichend konfrontativ auch werden zu dürfen, damit genau durch diese Reibungsfläche etwas entsteht, was nicht nur ein Zerrbild ist. Weil natürlich viele Führungskräfte es gewohnt sind, ab einer bestimmten Ebene allemal sehr stark eine Ja-Resonanz zu bekommen. Also ja, das ist eine hervorragende Idee. Ja, genau so machen wir es. Ja, Sie sehen hervorragend aus heute. So wie gestern übrigens auch. Ja, und durchaus auch sich zu getrauen, naja, da gibt's schon einen kleinen Fleck auf dem Hemd und auf der Bluse. Das hat Ihnen nur keiner berichtet. Ne? Da erinnern wir uns an des Kaisers neuen Kleider, die so stark gar nicht wirklich da waren.
Ja, das sehen wir im Kleinen und im Größeren, natürlich auch in anderen Kontexten, eben dann Unternehmen. Wenn nicht mehr kritisiert wird, heißt das nicht, dass man alles richtig macht. Und das kann ich wirklich nur allen Führungskräften, die vielleicht gerade zuhören, mitgeben. Wenn sie nicht kritisiert werden, dann ist das kein gutes Zeichen. Sondern das heißt einfach, die Leute trauen sich nicht mehr, ihnen das zu sagen. Das heißt nicht, dass sie alles richtig gemacht haben. Davon kann man leider getrost halt ausgehen. Denn, wie gesagt, jeder macht Fehler, wir machen Fehler und sie werden höchstwahrscheinlich auch Fehler gemacht haben. Und wenn man die nicht mehr zurückmeldet, fühlt sich das gut an als Empfänger der Nichtbotschaft, aber es wird langfristig nicht gut gehen. Deswegen plädieren wir halt da auch für ein gesundes Maß an Selbstreflexion und auch Kritikfähigkeit. Wenngleich wir ja immer wieder und jetzt ja auch aktuell in der großen Politik Menschen sehen, die ja insbesondere scheinbar deswegen so erfolgreich in Anführungsstrichen sind, weil sie überhaupt nicht kritikfähig sind und weil sie überhaupt nicht reflexionsfähig sind. Wie erklären wir uns das denn als Psychologen?
Ich habe gerade so schockiert ein inneres Bild gehabt und ich dachte, ja, hoffentlich führt der Titel nicht dazu, dass viele denken, ah ja, genau sowas meinen die jetzt auch. Ne? Also ich glaube einmal, so ich koppel mal einmal an der Frage Erfolg. Was wir noch nicht wissen ist, sind diese Strategien, die du gerade ansprichst, ein Strohfeuer oder lang oder bestenfalls mittelfristig wirklich erfolgreich. Da würde ich mal einen leisen Zweifel machen, weil ich glaube schon, dass sowas wie Verlässlichkeit in Vertragsbeziehungen die Grundlage von wirtschaftlichen Erfolgsmustern sind. Psychologisch kann ich es mir sozusagen einmal durch was scheinbar Banales erklären. Je unsicherer wir sind, je mehr suchen wir Sicherheit bei starken autoritären Persönlichkeitsmustern. Und ich ahne, dass das gerade in der einen oder anderen Situation, sowohl in Unternehmen als auch in der Politik, exzellent genutzt, ich würde behaupten, missbraucht wird. Wie siehst du das?
Sehe ich genauso. Also die Unsicherheit, die da ist und die auch zusätzlich meiner Meinung nach manchmal sogar aktiv noch befeuert wird, ob jetzt wissentlich oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Die führt halt zu einer Sehnsucht nach Klarheit, nach Struktur, nach Verlässlichkeit. Und dafür nimmt man dann sogar Menschen in Kauf, die in Wirklichkeit gar nicht verlässlich sind, aber halt so als der starke Mann, die starke Frau halt wirken. Und das ist der große Fehler. Und ich teile das sehr, was du gesagt hast, das scheint zu funktionieren. Tatsächlich erodiert da was weg. Ja, das ist so ein bisschen wie jemand, der aus dem Hochhaus springt und als er beim 35. Stockwerk ankommt, sagt, ich habe einen super Flug. Ja, und ja, wenn man diese Momentaufnahme nur zur Beurteilung nimmt, denkt man sich, ja, das hat doch funktioniert. Der hat einen super Flug. Wie das Ganze enden wird, ist dann aber links wahrscheinlich eher hässlich. Und das müssen wir in der Gesamtbetrachtung halt berücksichtigen. Ja, für eine gewisse Zeit lang kann sich das hervorragend anfühlen für die Betreffenden, auch ihr Umfeld. Was danach kommt, ist allerdings weniger schön. Und wenn man Vertrauen zerstört und durch Macht ersetzt, dann geht das natürlich eine gewisse Zeit lang in Anführungsstrichen gut. Was danach kommt, ist aber totales Chaos. Weil auch der Starke wird mal schwach und dann hat man Probleme, die noch viel größer sind als das, was vorher da war.
Was ich mich gerade frage, bei aller Nettigkeit und Unnettigkeit, gibt's eigentlich auch sowas wie Nettigkeit als Manipulationsmuster? Also mich erinnert das Ganze nochmal so an dieses Zitat von Freud, also gegen Kritik kann ich mich wehren, bei Lob bin ich machtlos. Erlebst du sowas, Christopher?
Ja, natürlich wird das genutzt. Ne? Also, dass Leute bewusst nett sind als Manipulation und nicht, weil es einer inneren Haltung oder einem Bedürfnis nach Harmonie entspringt, sondern weil es einfach nach dem Motto glückliche Kühe geben mehr Milch angewandt wird und man dann denkt, wenn ich jetzt besonders nett bin zu den Leuten, dann erreiche ich heimlich dann doch besser das, was ich eigentlich will, ohne dass ich das sage. Und ja, das ist natürlich Manipulation, das ist ganz klar. Und ich glaube, dass sowas eine Zeit lang funktionieren kann, auch nicht muss, aber kann. Ich glaube aber auch, dass das irgendwann rauskommt und dass selbst die Mitarbeiter, die vielleicht für sowas auch empfänglich sind, das irgendwann merken, dass das nicht echt ist und dann hat man alles verloren, was man als Führungskraft verlieren kann, weil dann vertraut dir keiner mehr, weil du dann einfach das Problem hast, dass du deine Glaubwürdigkeit verloren hast, wenn die Leute merken, das ist einfach ein Trick, eine angewandte Sozialtechnik. Deswegen würde ich dringend davon abraten, das so anzuwenden mit dem Hintergedanken, dass man dadurch mehr sozusagen erreichen kann oder dass man andere sozusagen reinlegen könnte, damit die das tun, was man ganz gerne halt hätte. Das wird in der Regel bestenfalls eine Zeit lang funktionieren und es ist so ein bisschen wie das, was wir gerade hatten. Was danach kommt, ist dann halt weniger schön, weil im Grunde genommen ist man dann, wenn man mit so einer Strategie durchschaut wurde, als Führungskraft verbrannt.
Also es geht darum, einschätzbar zu bleiben und zu sich selbst zu stehen, nicht zu manipulieren. Und gleichzeitig, ich nehme nochmal so diesen Begriff Balancierungsfähigkeit mit rein. Also beide Anteile, die wir alle haben, klar zu sein, deutlich zu sein, freundlich integrierend zu sein, zu erkennen und angemessen abzurufen, nicht zu simulieren, sondern wirklich abzurufen, weil letztendlich geht es immer darum, miteinander, wie hast du das so schön genannt, gedeihliches Miteinander, das finde ich ist ein totaler guter Schlüsselbegriff. So in dem Sinne wünsche ich zumindest allen Hörenden ein gedeihliches Miteinander mit sich selbst, mit anderen und in ihrer Organisation.
Und ich sage, nett sein kostet nichts. Deswegen seien Sie nett. Es macht Ihnen das Leben leichter, es macht den anderen das Leben leichter, aber seien Sie realistisch nett und seien Sie nicht manipulativ nett. Seien Sie einfach nett aus Überzeugung, das ist der bessere Weg und seien Sie nicht naiv, sondern bleiben Sie realistisch dabei. Dann gibt's auch keine Enttäuschung und dann wird man nicht zum Zyniker, weil man so oft dann negative Erfahrungen gemacht hat, obwohl man doch immer so nett war. Das wollen wir ja auch nicht.
In dem Sinne, vielleicht mögen Sie auch nett zu uns und unserem Engagement sein. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, über Bestätigung, aber auch über Kritik und Wünsche. Und natürlich auch, so Ihnen der Podcast gefallen hat und Nutzen gebracht hat. Vielleicht haben Sie den einen oder anderen, wo Sie auch so freundlich sind und eine kleine Empfehlung weitergeben.
Wir freuen uns und bedanken uns und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen und sagen wie immer Tschüss und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.